Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, hallo. Nach den Entwicklungen rund um die Söldnertruppe Wagner schauen viele nun erneut auf Belarus. Wir nehmen dort heute ein Bildungsprogramm unter die Lupe, das politische Indoktrinierung fördern soll. Außerdem schauen wir auf Tech-Unternehmen und was die derzeit gegen die Eindämmung von Desinformation durch künstliche Intelligenz tun wollen. Und wir blicken auf die linke Tageszeitung ND, die finanziell ums Überleben kämpft. Zu Beginn der Sendung schauen wir allerdings auf mediale Mythen rund um das Heizungsgesetz und auf das Städtchen Sonneberg in Thüringen. Nach der Wahl des ersten AfD-Landrats in Deutschland geht die Suche nach Gründen weiter. Dass es sich dabei einfach um eine Protestwahl gehandelt haben soll, das ziehen manche Analysen aus der Politikwissenschaft in Zweifel. Andere wiederum verweisen genau darauf, das Ganze sei eine einzige Protestwahl gewesen, gegen die Bundesregierung und vor allem gegen das Heizungsgesetz aus der Feder des grün geführten Klima- und Wirtschaftsministeriums. Dabei kursierten in den laufenden Monaten über das komplexe Gesetz auch in den Medien viele ungenaue und sogar falsche Informationen. Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker nimmt für uns die klimapolitische Entwicklung regelmäßig unter die Lupe. Kurz vor der Sendung habe ich sie gefragt, welche Heizungsmythen ihrer Beobachtung nach denn da in den letzten Monaten unterwegs waren.
Also zum einen hat sich dieses grundsätzliche Narrativ eines Heizungsverbots durchgesetzt, auch weil beispielsweise Mitglieder der FDP hier immer wieder konkret davon gesprochen haben. Das hat natürlich ein Schockpotenzial im Sinne von, wie, die Regierung will mir verbieten zu heizen. Dabei geht es in dem Gesetz ja um neu eingebaute Heizungen, nicht um bestehende, funktionierende. Die Opposition hat da teilweise auch ganz geschickt mit Begriffen gearbeitet. Die Union hat immer wieder von der Brechstange gesprochen. Das löst auch Assoziationen aus, als würde der Wirtschaftsminister selbst in den Heizungskeller marschieren und den fossilen Kessel rausstemmen. Und weitere Mythen haben sich dann auch rund um die Kosten, die praktische Umsetzung durchgesetzt. Die Summe 100.000 Euro, die hat sich ja in vielen Köpfen festgebrannt. 100.000 Euro seien nötig, wenn man eine Wärmepumpe installieren wolle. Das kann im Einzelfall natürlich tatsächlich passieren, wenn das Haus schlecht gedämmt ist, wenn Fenster ersetzt und Heizkörper erneuert werden müssen. Aber hier wurde ein Extrembeispiel als Norm gesetzt und das hat natürlich enorme finanzielle Ängste geschaffen.
Seit Jahren wird ja bei Fachredaktionen immer mehr der Rotstift angesetzt. Ist das für Sie auch der Kern des Ganzen? Fehlt es da dann einfach auch an Fachwissen, um so ein komplexes Gesetz ad hoc einschätzen und erklären zu können?
Ja, ich glaube, das zentrale Problem liegt ein bisschen woanders, und zwar in der Arbeitsverdichtung. Viele politische JournalistInnen haben überhaupt nicht mehr die Zeit, sich die Gesetzestexte wirklich im Detail durchzulesen. Im Fall des GEG, da reden wir ja über fast 170 Seiten Gesetzesänderungstext. Das ist sehr mühsam zu lesen und kostet Zeit. Und unser Geschäft im politischen Berlin, das lebt natürlich von der Geschwindigkeit. Und dazu kommt aus meiner Sicht auch, und das ist vielleicht auch ein bisschen die Folge von Punkt 1, die Tendenz, weniger auf die Inhalte zu gucken und mehr auf Machtdynamiken. Politik wird stärker personalisiert erzählt, was sich auch an der Zahl der Artikel ablesen lässt, in denen Frank Schäffler, prominentester GEG-Kritiker aus der FDP, eine besonders große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und diese Aufmerksamkeit für bestimmte Akteure, die verleiht denen natürlich auch in der politischen Debatte dann nochmal zusätzliches Gewicht. Die Frage, wer sich wo wie durchgesetzt hat, ist eine sehr häufige, auch weil die sich schneller beantworten lässt als die Frage nach konkreten Inhalten. Und das führt dann eben dazu, dass Falschinformationen eine viel größere Chance haben, weil die Debatte sich eben auf Personen fokussiert, nicht auf Inhalte. Und was mich wirklich auch verwundert hat, ich habe nach wochenlanger Debatte zum Thema in Hintergrundrunden miterlebt, wie JournalistInnen Sachfragen von PolitikerInnen erklärt bekommen wollten. Dabei sind Sachfragen ja nur wirklich eher welche, die man mit ExpertInnen klärt, statt sie sich mit politischer Prägung erläutern zu lassen.
Liegt es denn allein daran oder machen einige Medien auch bei gezielten politischen Kampagnen mit, was man ja auch immer wieder der Bild-Zeitung nachsagt?
Ich glaube, im konkreten Fall der Bild-Zeitung muss man schon feststellen, dass da in mehreren Fällen Sachverhalte mindestens sehr schief dargestellt wurden. Und was auch auffällt, ist ein enorm enger Draht bestimmter Akteure zur Bild. Stichwort Frank Schäffler. Die Zeitung hat da eine Bühne geboten, hat dafür knallige Zitate bekommen, die dann wiederum von anderen Medien dankbar aufgegriffen worden sind. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob es dort im Haus eine Direktive für eine bestimmte Berichterstattung gab. Die Stoßrichtung vieler Artikel macht aber doch deutlich etwas erkennbar. Grundsätzlich gab es aber durchaus auch eine Menge am ursprünglichen Gesetzentwurf zu kritisieren. Das war ein sehr einseitiger Ansatz, der mit viel Mikromanagement eine Idee von Berlin aus durchdeklinieren wollte. Und dabei wurde beispielsweise der Aspekt der kommunalen Wärmeplanung erstmal hinten angestellt. Dabei spielt der eine entscheidende Rolle bei der Frage, wer denn gegebenenfalls Fernwärme kriegen kann, also gar keine eigene Heizung braucht. Will sagen, das Gesetz war handwerklich auch nicht gut gemacht. Auch das ein Grund, warum es viel Widerhall in den Medien gab.
Welche Bedeutung haben denn Dynamiken in den Medien, in der Berichterstattung Ihrer Einschätzung nach für den Zuspruch zur AfD? Wird eine in Teilen autoritäre und rechtsextreme Partei wirklich gewählt, bloß weil das Heizungsgesetz nicht differenziert genug dargestellt worden ist?
Das ist aus meiner Sicht eine sehr gewagte These. Also erstens hat das Gesetz, wie gesagt, deutliche Schwächen gehabt in der ursprünglichen Form. Und zweitens wählt niemand Rechtsextreme, weil er keine Gasheizung mehr einbauen kann. So monokausal sind die Zusammenhänge ja nicht. Ich halte das schon für plausibel, dass dieses Narrativ, dass man von Berlin aus bis in jeden Heizungskeller hinein regieren will, und das war ja ein bisschen der Ansatz des ersten Entwurfes, dass das viele Menschen abgeschreckt hat oder gar auch wütend gemacht hat. Und gepaart mit so Verschwörungserzählungen über böse Eliten kann das natürlich ein Radikalisierungspotenzial entfachen. Auch die Streitigkeiten innerhalb der Ampel, die Wortwahl, der Umgang miteinander, diese Respektlosigkeiten, die es da auch gab, das kann das Vertrauen in demokratische Institutionen beschädigt haben. Aber im konkreten Fall Sonneberg spielt, glaube ich, die kommunale Mobilisierung auch eine entscheidende Rolle, ebenso wie die dysfunktionale Landesregierung.
Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker über die Berichterstattung zum Heizungsgesetz und die Wahl des ersten AfD-Landrats in Sonneberg in Thüringen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Marsch auf Moskau der russischen Söldnergruppe Wagner unter Leitung von Jewgeni Prigoschin wurde angeblich auch durch Vermittlung von Belarus-Staatschef Alexander Lukaschenko gestoppt. So jedenfalls suggeriert es auch der Kreml. Prigoschin und der Wagner-Truppe soll in Belarus Zuflucht gewährt werden. Die Befürchtung, dass von dort aus in Wahrheit allerdings eine zweite Kriegsfront gegen die Ukraine aufgemacht werden könnte, sind seither groß. Und seit Monaten sind damit auch wieder alle Augen auf Belarus gerichtet. Wie es politisch im Land wohl weitergegangen wäre, hätten sich damals die an der Spitze von vielen Frauen getragenen Proteste gegen die Wahlfälschung 2020 und gegen Lukaschenkos Griff nach der Macht durchgesetzt. Diese Frage bleibt offen. Damit sein Stuhl aber nie wieder derart wackelt, hat Lukaschenko einiges in Bewegung gesetzt. Unter anderem ein verändertes Bildungssystem, das Kinder und Jugendliche frühzeitig indoktrinieren soll. Auch mit Hilfe staatlich gleichgeschalteter Medien. Inga Lizengewitsch berichtet.
Ich bin der jüngste Fallschirmspringer auf der Welt.
Der Junge trägt die Tarnuniform der Fallschirmjäger und ein blaues Berett. Er ist Zögling eines militärpatriotischen Clubs und mit seiner Gruppe auf Exkursion im Palast der Unabhängigkeit in Minsk. Anlass? Der Tag des Kindes. Staatliche Nachrichtenagenturen und Medien machen Reportagen, schreiben und bringen Fotos. Auf einem der Bilder sieht man die uniformierten Kinder vor einer Vitrine. Darin ein Vorschlaghammer in einem Geigenetui, Symbol der außergerichtlichen Hinrichtungen in der Ukraine durch die russische Söldnergruppe Wagner. Kinder in Uniform sind ein Teil der groß angelegten staatlichen Kampagne für die patriotische Arbeit mit der Bevölkerung. Die unabhängigen Medien wurden bereits im Jahr 2021 allesamt geschlossen. Jetzt gibt es nur noch die Propagandakanäle. Sie unterstützen die Jugendarbeit der Truppen des Innenministeriums. Pauluk Bekowski vom Forschungsprojekt Media IQ.
Die Anwesenheit der Sicherheitsorgane in der Kindererziehung ist ein hervorstechendes Merkmal. Besonders diejenigen, die sich am Niederknüppeln der Proteste beteiligt haben, erscheinen nun auf den Bildschirmen. Sie stehen ganz vorne bei der propagandistischen Bekämpfung der Andersdenkenden. Sie sind in Filmen, wo es darum geht, wie man die Jugendlichen richtig erzieht.
Nikolai Karpenkov ist eine der Schlüsselfiguren der medialen Jugendarbeit. Der Beamte wurde durch ein Video bekannt.
Das zeigt, wie er im Frühherbst 2020 auf der Suche nach Protestteilnehmern mit seinem Schlagstock die Vitrine eines Cafés demoliert. Daraufhin stieg er zum stellvertretenden Innenminister auf und kuratiert nun die Jugendarbeit in den militärpatriotischen Clubs. Nahaufnahme. Eine Pistole wird geladen und ins Holster gesteckt. Von Kinderhänden. Ein Kind in Tarnuniform, Schussweste und Sonnenbrille läuft über einen Parcours. Die Pistole mit beiden Händen haltend, schießt der Junge im Laufen auf die Ziele. Schule der Patrioten, heißt der Film des staatlichen Senders Belarus 1.
Das war sehr spannend, besonders der Moment mit der Geiselnahme.
Paulyuk Bekowski.
Wenn man Berichte über die militärpatriotischen Clubs anschaut, gibt es da immer wiederkehrende Elemente. Zum Beispiel wird der Unterschied zwischen richtigen und nicht richtigen Belarussen erklärt. Es geht darum, dass man sich um den Präsidenten herum vereinen sollte.
Wie zum Beispiel in diesem Beitrag.
Wir haben den besten Präsidenten.
Ich werde Belarus verteidigen.
Der Feind kommt nicht durch.
Genosse Präsident, auf uns ist Verlass.
Der Personenkult um Machthaber Lukaschenko ist einer der wichtigsten Bestandteile der Propaganda. Die Sendungen zeigen Kinder und Jugendliche, sind aber an die Eltern gerichtet. Immer wieder wird betont, dass die Teilnahme an den militärpatriotischen Clubs unmittelbaren praktischen Nutzen hat.
Als ich gehört habe, dass hier geschossen wird, wollte ich herkommen. Ich will zur Armeefakultät des Innenministeriums. 5 Jahre studieren. Das wird meine Karriere beschleunigen.
Der Staat setzt alles dran, Kinder und Jugendliche ideologisch gleichzuschalten. Staatliche Propagandamedien spielen dabei, neben der Schule, eine wichtige Rolle. Neben dem Kampf gegen Andersdenkende wird auch die ideologische Verbundenheit mit Russland und seinem Krieg gegen die Ukraine betont. Die Armee wird als das ideale Gesellschaftsmodell dargestellt. Befehle sind nicht verhandelbar, doch wer treu dient, bekommt die Chance zum Aufstieg.
Inga Lizengewitsch über die gleichgeschalteten staatlichen Medien in Belarus und das neu aufgesetzte Bildungsprogramm, das Kinder und Jugendliche frühzeitig indoktrinieren soll. Flood the zone with shit. Flute sie mit Scheiße. Diese politische Strategie von Steve Bannon, dem rechtsextremen Ex-Berater von Ex-US-Präsident Donald Trump, hat sich mittlerweile bei vielen Verschwörungstheoretikern und bei vielen Rechten durchgesetzt. Noch einfacher dürfte das Ganze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden, wenn von demokratischen Politikerinnen und Politikern hier nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen wird. Aber auch Unternehmen tragen natürlich eine Verantwortung und vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA 2024 wird dort auch bereits an Lösungen gewerkelt. Unter anderem bei dem Tech-Unternehmen Adobe. Katharina Wilhelm berichtet.
Donald Trump sitzt in einem Nagelsalon und erklärt, wie man illegales Geld wäscht.
This is a casino, right?
Das Video ist ein Deepfake. Trumps Gesicht wurde auf eine Szene aus der Serie Breaking Bad montiert. Die Stimme ist geklont. Beides möglich durch die Hilfe von generativer künstlicher Intelligenz. Fotos, Videos und Stimmen mit Hilfe von KI können sie mittlerweile sehr schnell und relativ unkompliziert erstellt oder manipuliert werden. Wer im Netz unterwegs ist, der muss deswegen skeptisch sein.
The message needs to be, you know, be aware enough.
Sei aufmerksam und denke nicht alles, was du siehst, muss echt sein, sagt dazu Corinne McSherry von der Electronic Frontier Foundation, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für Grundrechte im Informationszeitalter einsetzt. Manchmal erkennt man schon auf den zweiten Blick, ob ein Bild echt ist oder nicht. Zu viele oder zu wenig Finger zum Beispiel, Schatten an den falschen Stellen, verraten von KI generierte Bilder. Manchmal ist es aber kniffliger. Unternehmen wie Adobe machen sich deswegen Gedanken darüber, wie man die Herkunft von Bildern transparenter machen kann.
Wir zeigen nicht, was vielleicht verändert wurde, sondern beweisen, was wahr ist.
Erklärt dazu Andy Parsons von der sogenannten Content Authenticity Initiative. Die Idee dahinter, einen Industriestandard zu entwickeln, mit dem man sieht, ob Bilder bearbeitet wurden.
Es soll Vertrauen ins Internet herstellen, das wir nicht haben. Man kann dann sehen, wurde das Bild mit einer Kamera aufgenommen oder einem iPhone, wurde es bearbeitet mit Photoshop zum Beispiel.
Die Bilder werden mit Hilfe von Adobes Software mit einer Art unsichtbarem Wasserzeichen versehen. Ein kleines Symbol soll dann zeigen, hier erfährst du mehr über das Bild. Der Nachweis ist freiwillig. Viele Medienorganisationen machen schon mit, wie zum Beispiel die New York Times, die BBC oder die deutsche Presseagentur DPA. Aber auch Kamerahersteller wie Leica oder Tech-Firmen wie Microsoft sind dabei. Ob ein Text mit künstlicher Intelligenz angefertigt wurde, zum Beispiel mit ChatGPT, das kann man derzeit auch mit verschiedenen Tools prüfen lassen. Da gibt es GPT-Zero oder AI Detector von Sapling, an dem Ex-Forscher von Google sowie der kalifornischen Universitäten Berkeley und Stanford mitgearbeitet haben. Dass Fake News und Desinformation insgesamt zunehmen werden, darin sind sich fast alle Experten in dem Gebiet sicher. Vor allem im Hinblick auf die anstehenden US-Wahlen 2024. Umso wichtiger, dass Medienschaffende und User wissen, woher sie verlässliche Infos bekommen. Corinne McSherry von der Electronic Frontier Foundation versucht trotzdem, etwas Entwarnung zu geben.
Misinformation und Deepfakes.
Missinformationen und Deepfakes, die gibt es leider schon seit vielen Jahren. Aber sie sind nicht so effektiv. Das zeigen uns Studien jetzt von den vergangenen Wahlen. Sie bestärken vor allem eher diejenigen, die sowieso schon von etwas überzeugt sind. Eine Katastrophe erwarte sie deswegen auch nicht bei den nächsten Wahlen. Wir sollten schauen, wohin sich die Technik entwickelt, statt sofort hoch verängstigt zu sein, sagt sie. Und stattdessen vor allem lieber etwas skeptischer.
Der Bericht von Katharina Wilhelm aus den USA. Die Krise in der Zeitungsbranche ist hier bei Medias Res immer wieder Thema und die Negativmeldungen reißen nicht ab. Vor einigen Monaten erst waren es Magazine, die bei Gruner und Jahr eingestellt wurden. Und letzte Woche wurde ein Kahlschlag bei Axel Springers Bild-Zeitung verkündet. Am Wochenende hat es dann eine Zeitung vom ganz anderen Ende des Spektrums erwischt. Die linke Tageszeitung ND, früher bekannt als Neues Deutschland, ist schwer in den roten Zahlen. Ab 1. August wird es das Blatt sogar werktags nicht mehr am Kiosk geben. Über die Hintergründe konnte ich vor der Sendung mit dem Medienjournalisten Michael Meyer sprechen. Was sind denn die Gründe für die Krise?
Ja, das Neue Deutschland leidet unter Auflagenschwund. Schon seit Jahren meldet die Zeitung ihre Auflagenzahlen nicht mehr an die unabhängige Prüfstelle IVW, hat aber nach eigenen Angaben noch 12.300 Abonnenten und Abonnentinnen. Und damit hat sich die Zahl in den vergangenen 4 Jahren fast halbiert, denn 2019 waren es laut IVW noch gut 21.000. Die Zeitung wird ja zum allergrößten Teil von ihren Abonnenten gelesen. Sie hatte auch eine lange Geschichte. Sie wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg als SED-Parteiorgan gegründet. Und Und nun ist es so, dass der Verkauf an den Kiosken sich heute nicht mehr so richtig lohnt, denn nur rund 500 Exemplare werden wochentags noch am Kiosk verkauft. Das ND, wie die Zeitung ja kurz heißt, versteht sich als bundesweite Zeitung. Also theoretisch kann man ja sie an jedem Bahnhofskiosk von Flensburg bis Freiburg bekommen. Aber die Kosten dafür sind eben zu hoch. Und nun will man zumindest von Montag bis Freitag die Zeitung ab 1. August nicht mehr über Kioske verkaufen, sagt Rusbe Taheri, der Geschäftsführer des Verlags des Neuen Deutschlands.
Irgendwann sieht man, dass die Logistikkosten und Provisionskosten die Einnahmen schon übersteigen. Das war früher immer so ausgeglichen in etwa. Dann kamen die Druckkosten für die Zeitungen, die dann remittiert wurden, sind noch zusätzlich dazu. Aber das hat man als Werbeausgabe quasi abgebucht. Aber wenn schon die Logistikkosten nicht gedeckt werden können aus den Einnahmen des Einzelverkaufs, dann ist das ein Problem. Und der Trend geht auch immer in diese Richtung weiter.
Sagt der Geschäftsführer des Neuen Deutschland Verlags, Rusbe Taheri.
Zu lesen war auch, dass es plötzlich ein klaffendes Loch in den Bilanzen geben soll, über 600.000 Euro. Was steckt dahinter?
Ja, das ist das nächste Problem. Also es sind Verluste aufgelaufen, weil die Zeitung sich ja zu fast 100% aus den Verkaufspreisen finanziert. Und die kann man nur schwer erhöhen. Da ist ja irgendwann auch mal Schluss mit weiteren Preiserhöhungen. Denn auch die Leser und Leserinnen des Neuen Deutschlands leiden ja unter Inflation und hohen Lebenshaltungskosten. Und ein weiteres Manko, also das Blatt leidet auch unter einer fehlerhaften Buchhaltung. Deswegen sind ja auch die Verluste aufgelaufen. Die vorläufige Bilanz für das Jahr 2022 enthalte nach eigenen Angaben noch Verrechnungskosten, bei denen, Zitat, entweder Belege fehlten oder Zahlungen nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Das habe ein Steuerprüfer moniert. Und dieser konnte die Bilanz deshalb nicht abschließend bestätigen und Vorstand sowie Aufsichtsrat nicht entlastet werden. Das ist noch ein andauernder Prozess. Was man aber sagen kann, ist, dass angesichts der Finanzkrise im Verlag 4 Vollzeitstellen ab nächstem Jahr wegfallen werden, davon 2 in der Redaktion. Also man sieht daran, auf der Geschäftsebene gibt es derzeit gleich einige Problemfelder.
Andere linke Tageszeitungen wie etwa die Taz wollen für bessere Finanzen weg von der gedruckten Tageszeitung und stattdessen in Richtung Wochenzeitung umstellen. Auf welche Lösungen setzt man jetzt bei ND?
Also auf mehrere. Seit 2 Jahren wird der Verlag des Neuen Deutschlands ja genauso wie die Taz von einer Genossenschaft getragen. Da will man ran. Also man braucht knapp 1000 neue Genossen und Genossinnen. Das wird sicher noch eine Herausforderung, hat mir der Geschäftsführer Rusbe Taheri erzählt. Problem ist aber auch, dass das ND stärker als andere Zeitungen unter Überalterung leidet. Also man könnte jetzt flapsig so ein bisschen sagen, es sterben ihnen die Leser und Leserinnen weg. Und es wachsen ganz offensichtlich nicht ausreichend neue nach. Aber immerhin hat man seit dem Wochenende 250 neue Abonnenten und Abonnenten gewinnen können. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, was in jedem Fall nicht geplant ist, fürs Erste ist die Umstellung auf eine Wochenzeitung. Bei der Taz ist das ja angedacht, da ist noch nicht ganz klar, wann das passieren soll und wie das im Detail aussehen wird. Aber natürlich ist man sich auch im ND darüber im Klaren, dass angesichts der rasanten Entwicklung in der Zeitungsbranche diese Frage natürlich früher als gedacht wieder aktuell werden könnte.
Medienjournalist Michael Mayer über die Krise bei der überregionalen Tageszeitung ND, vormals Neues Deutschland. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und das war's auch schon von Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt, dann tatsächlich mit einer literarischen Wendung in der Heizungsdebatte. Der Held und seine Heizung. Brennstoffe in der Literatur. So heißt das Buch der Essayistin Susanne Stephan. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt. Ich sag viel Spaß beim Weiterhören und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.